Lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben dir einfach Dank für diesen Sonntag. Herr, und wir danken dir, dass wir dich anbeten können in einem Land, das uns die Freiheit gibt, das zu tun. Wir danken dir, dass wir eine Kirche haben, wo wir hingehen können. Jesus, und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst heute Morgen, dass du uns zeigst, wie wir Segen sein können, genau da, wo du uns hingestellt hast. Herr, und ich bitte dich auch, dass, was ich teile heute Morgen, dass es nicht eine Geschichte ist, die wir hören und denken, das betrifft andere Leute, es hat doch mit meinem Leben nichts zu tun. Aber ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir dir nachfolgen können und wie du zu uns sprichst, genau da, wo wir sind. In Jesus' Namen segne uns. Amen. Ja, und ich möchte mit den Worten des Apostels Johannes beginnen aus dem ersten Johannesbrief. Und dort schreibt er, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes spricht hier davon, Zeugnis zu geben. Und wenn wir über Zeugnis reden, dann müssen wir feststellen, dass wir können nichts bezeugen, was wir nicht gesehen haben oder erlebt haben. Und andersrum, wenn wir Zeugen von etwas Wichtigem gewesen sind, dann ist es sogar ein Verbrechen, darüber zu schweigen, das nicht zu erzählen. Und jedes Kind versteht eigentlich in Deutschland, dass das diese Rechtsstaatsprinzipien sind, auf denen unsere Demokratie fußt. Aber Johannes spricht hier nicht davon, Zeuge eines Unfalls oder einer Straftat zu sein, sondern vom Bezeugen unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus selbst hat vor seiner Himmelfahrt zu den Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat nicht gesagt, ihr sollt, ihr müsst oder vielleicht, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr habt mich gesehen und erlebt und deswegen seid ihr meine Zeugen. Und mein Mann und ich sind heute Morgen auch hier, um euch Zeugnis zu geben von dem, was Jesus in der Ukraine tut, Zeugnis zu geben von dem, was wir erlebt haben. Und so sind wir hier nicht als Ankläger der ein oder anderen Partei, des ein oder anderen Landes. Wir sind auch nicht als Richter hier, um über etwas zu urteilen, auch nicht als Kommentatoren oder Fachkundige, die das alles schön einordnen und ihnen erklären, auch nicht als Opfer, aber auch nicht als Helden, sondern als Zeugen. Von vorne. Bis zum 24. Februar war die Ukraine wirklich ein Land von einzigartiger Freiheit. Es war unter den ehemaligen Sowjetrepubliken, die heute alle überwiegend autoritär regiert werden, ein Land, in dem Religionsfreiheit herrschte und wo viele Christen, gerade aus Zentralasien, wo die Länder muslimisch sind, viel Verfolgung herrscht, sind nach Kiew in die Ukraine gekommen, um dort sich im Glauben ausbilden zu lassen. Warum? Weil die Ukraine, dort wird Russisch gesprochen und es ist so die Umgangssprache, die eigentlich von Kiew bis hin nach Wladiwostok den Menschen zugänglich ist, das ist verständlich. Und so haben mein Mann und ich bis zum Kriegsausbruch eine Bibelschule, ein Bibelstudium geleitet in Kiew. Und dort haben wir jedes Jahr besonders auch Christen aus verfolgten Nationen begrüßt, wie aus Usbekistan, Kasachstan oder Kirgisistan, die dann zu uns zum Studium gekommen sind und danach wieder nach Hause gegangen sind, um dort das zu verbreiten, was sie auch gehört haben, den Schatz, den sie bekommen haben. Und wenn man das weiß, dass die Ukraine wirklich so eine Insel der Freiheit war zwischen ganz vielen Staaten, die unfrei sind, ein Licht in so viel geistiger Dunkelheit, dann ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass so ein Land jetzt unter Angriff gekommen ist. Und am 23. Februar, einen Tag vor Kriegsbeginn, waren mein Mann und ich nicht in der Ukraine. Wir waren in Amsterdam, in den Niederlanden. weil wir dort eine Lehreinheit geleitet haben. Russland stand mit 200.000 Soldaten schon seit Wochen an der Grenze zur Ukraine und in den Medien wurde viel spekuliert, es könnte zu einem Angriff kommen. Wir haben uns darüber ehrlich gesagt keine tieferen Sorgen gemacht. Wir haben das Bibelstudium vorbereitet, der neue Jahrgang sollte im März starten. Und unsere größte Angst war vielleicht, dass sich dieses Fenster für Mission schließen wird, dass wir im Ausland festsitzen, während etwas passiert in der Ukraine. Und deswegen hatten wir es relativ eilig, zurückzukehren. Am selben Tag rief uns Jeffins Vater an und der hat am Telefon zu uns gesagt, ihr solltet zurück in die Ukraine gehen. Alle reden darüber, dass etwas passieren könnte und Gott hat euch in dieses Land gerufen und es wäre so entmutigend für die Ukrainer, wenn ihr jetzt fernbleiben würdet. Und das hat uns sehr ermutigt. Jeffins Eltern sind Missionare in Indien und sie wissen, dass mit der Verkündigung des Evangeliums immer auch Gegenwind und Verfolgung einhergehen kann. Können wir einmal auf das erste Bild schauen? Ja. Am Abend des 23. Februar sind wir dann in Kiew gelandet mit einer der letzten Maschinen, die nach Kiew geflogen ist und am nächsten Morgen von Bombenangriffen aufgewacht. Russland hatte den Krieg begonnen. Wir hatten keinen Plan in unserer Wohnung, wir wohnen in einer Wohnung, es gibt keinen Keller, der nächste Luftschutzbunker wäre die nächste U-Bahn-Station, die über 10 Kilometer entfernt ist, das war keine Option. Und schon am ersten Tag ist ein Wohnhaus in unserer Nachbarschaft getroffen worden. Das ist genau dieses Gebäude. Wir hörten und sahen konstante Rauchsäulen, als wir aus dem Fenster geschaut haben. Und es wirkte surreal, aber die Welt vor unserem Fenster hatte sich komplett verändert. Schauen wir auf das nächste Bild. Und da sieht man, wie 2 von 4 Millionen Kiewern die Stadt verlassen haben. Also Kiew ist eine 4-Millionen-Stadt und in den ersten 2 bis 3 Tagen hat jeder Zweite die Stadt verlassen. Die Straßen waren voll und so blieben wir am 24. Februar einfach zu Hause. Am nächsten Tag stand dann ein Fahrzeug bereit, was uns und die verbliebenen Mitglieder unseres Teams, die noch in Kiew vor Ort mit uns waren, in den Westen fahren sollte. Wir hatten unsere Rucksäcke gepackt, mein Mann und ich, und waren eigentlich bereit abzufahren. In dem Moment denkt man nicht wirklich drüber nach. Man kann nicht klar denken, man ist wie in so einem Rausch und man macht eigentlich ja das, was alle um einen rum auch machen. Aber wir wollten dann noch beten, sind auf die Knie gegangen, haben gebetet und in dem Moment kam so eine Ruhe über mich. Ich habe so eine tiefe Ruhe gespürt und einfach die Gewissheit, dass Jesus sagt, ich bin bei euch, ich bin mit euch. Und da war kein Versprechen, dass uns nichts passieren wird oder dass meinem Mann nichts passieren wird, sondern einfach diese Gewissheit, dass er mit uns ist. Und mein Mann hat dann gesagt, ich habe denselben Eindruck. Und in dem Moment haben wir beide angefangen zu lachen und es gab so ein großes Gefühl der Freiheit in unserem Herzen und wir haben die Rucksäcke wieder ausgepackt und haben gesagt, wir bleiben hier. In dem Moment haben wir uns an unser Eheversprechen erinnert, weil wir nur ein paar Tage vorher unseren ersten Hochzeitstag gefeiert haben. Und wir versprechen uns, in guten und in schlechten Zeiten zusammen zu bleiben. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott uns so herausfordert. Wie ist es denn mit eurem Bekenntnis zu diesem Land, zu der Ukraine? Gilt es nur in guten Zeiten, wenn es gerade einfach ist und wenn es euch vielleicht nicht so viel kostet? Oder seid ihr auch bereit, an der Seite der Menschen zu stehen, wenn es euch alles kosten kann? Und es wäre am einfachsten, einfach zu gehen. Ich habe dann dramatische Anrufe von der deutschen Botschaft bekommen, die sagen, das ist der letzte Zug und wenn sie den nicht nehmen, dann sind sie auf sich gestellt und man lehnt es ab und fühlt sich ein bisschen verwegen, aber irgendwie auch frei. Und weil man weiß, ab jetzt bin ich nur noch in Gottes Hand und ich vertraue niemand anderem mehr und niemand kann mir mehr helfen als Gott. Schauen wir mal auf die nächste Folie. Und so sah es dann aus, als wir am zweiten Tag, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, das erste Mal wieder nach draußen gegangen sind, war es, als würden wir eine andere Welt betreten. Und diese 4 Millionen Metropole hat sich über Nacht in eine totale Geisterstadt verwandelt. Keine Person war auf der Straße zu sehen. Die Ampeln waren abgeschaltet, fast alle Geschäfte geschlossen. Und es kam mir vor, als hätte alles Leben diese Stadt verlassen. als würden Menschen sagen, ich sehe hier keine Zukunft mehr, hier wartet eigentlich nur noch der sichere Tod und wer leben möchte, der muss gehen. Und für die nächsten 2 Monate haben wir kein einziges Kind, keinen einzigen Teenager mehr gesehen, weil wirklich alle, die konnten, diese Stadt verlassen haben. Und die Situation hat mich sehr erinnert an die Geschichte von Jeremia, der die Belagerung von Babylon erlebt in Jerusalem. Und da heißt es, er sagt, dass nur noch die Ärmsten zurückgeblieben sind. Und genau so war es. Jeder, der ein Auto hatte, ist geflohen. Und man hat nur ab und zu so eine ältere, alleinstehende Oma auf der Straße gesehen, die versucht hat, noch irgendwo ein Laib Brot zu ergattern oder irgendwas zu bekommen. Aber wir haben auch Hoffnung geschöpft, weil wir wussten, was Gott zu Jeremia gesagt hat, dass auch an so einem Ort sollen wieder Äcker bestellt werden und Häuser gebaut werden. Und das war diese Hoffnung, die uns von Anfang an auch begleitet hat, als wir uns an diese Geschichte von Jeremia erinnert haben. Und ein anderer Teil dieser neuen Welt, vor unserer Haustür waren Checkpoints, so wie Sie hier sehen. Alle 3 bis 4 Kilometer gab es eine Straßensperre, an der man anhalten musste, die Dokumente vorzeigen. Das Auto wurde durchsucht und so sollte eben sichergestellt werden, dass keine russischen Saboteure in die Stadt kommen. Es sollte einfach gesehen werden, wer kommt in diese Stadt rein. Und die russische Armee hat versucht, Kiew vom Norden, Westen und Osten einzunehmen in diesen ersten Tagen. Die waren in der Stadt Kiew und wir wohnen im Süden der Stadt. Trotzdem vor unserem Haus waren Checkpoints und als wir den ersten Checkpoint passiert haben, waren wir geschockt, weil dort keine Militärs standen. Da standen auch keine Menschen, die irgendwie eine Waffe gehabt hätten, sondern da standen ganz normale junge Männer aus der Nachbarschaft in zivilen Klamotten, die einfach gesagt haben, wir wollen hier das tun, was wir können, um sicherzugehen, wer in diese Stadt reinkommt. Und die standen mit bloßen Händen dort. Und das hat uns geschockt, weil wir verstanden haben, dass zwischen uns und einer anrückenden Armee stehen junge Männer, so wie sie, wie ihre Nachbarn, wie ihre Söhne. Keinerlei Ausbildung, einfach nur junge Männer. Und dann haben wir das Auto angehalten und sind zu denen hingegangen und haben gesagt, wie können wir euch unterstützen, was braucht ihr? Und was sie gesagt haben, ist, wir haben unsere Frauen und unsere Kinder in den Westen geschickt und wir brauchen Essen. Und dann haben wir uns gedacht, das können wir organisieren, das ist was wir machen können. Schauen wir auf die nächste Folie. Ja, das war dann die Realität, dass die Supermärkte zu dem Zeitpunkt, die allermeisten waren geschlossen, diejenigen, die offen waren, waren komplett leer. Wir haben an dem Tag 10 oder 15 Supermärkte abgefahren und dann nur genug für eine Kofferraumladung voller Lebensmittel bekommen, aber haben am nächsten Tag diesen jungen Männern, sehr mutig waren, 30 Portionen Mittagessen vorbeigebracht. Und dann hat es sich schnell herumgesprochen, dass in einer Stadt, wo fast niemand zurückbleibt und diejenigen, die zurückgeblieben sind, die waren in den U-Bahn-Stationen, die waren im Keller, im Luftschutzbunker, es war einfach niemand zu sehen, dass da eine Gruppe von jungen Leuten ist, die bereit sind zu helfen, die bereit sind zu kochen und versuchen, Essen zu organisieren. Die Versorgung war zusammengebrochen, weil ehrlich gesagt, wem ist schon seine Arbeit als Koch wichtiger, als seine Familie in Sicherheit zu bringen? Und es gab plötzlich keine Lieferanten mehr für Krankenhäuser, es gab keine Krankenschwestern oder Altenpfleger, weil alle dachten, diese Stadt wird fallen und es wird nur noch Gewalt herrschen, haben ihre Kinder genommen und sind geflohen. Das heißt, es gab keinen Lebensmittelnachschub mehr und auch für die gesamte Stadt Kiew. Es kamen keine LKWs mehr rein, niemand war mehr bereit, in so eine Situation reinzufahren. Also haben wir am ersten Tag 30 Mahlzeiten gekocht, am zweiten Tag 100, am dritten Tag 300 und am vierten Tag 1000. Und mit einem Team von 4 Leuten in der Küche haben wir für die nächsten 6 Wochen, solange die Belagerung von Kiew anhielt, 1000 Portionen Mittagessen am Tag gekocht. Schauen wir mal auf die nächste Folie. Ja. Und wir sagen häufig als Christen, dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und Als Missionare haben mein Mann und ich diesen Lebensstil auch in den letzten Jahren eingeübt. Aber in einer Stadt unter permanentem Beschuss, Bombardierung und Belagerung genug Lebensmittel für 1000 Lebensmittelportionen am Tag zu finden, brauchten wir wirklich Tag für Tag ein Wunder. Also haben wir uns fest auf Gottes Wort gestellt, der ja, uns verspricht, dass wenn ihr auf mich vertraut, dann werdet ihr nicht zu Schanden werden. Und haben auch gesagt, Gott, wir vertrauen auf dich. Und Gott hat uns versorgt und das jeden Tag aufs Neue. Und es war schon fast so unverschämt wunderbar, dass sich wirklich niemand damit irgendwie rühmen könnte, außer dass wir das von Gottes Hand empfangen haben. Das nächste Bild bitte. Wie zum Beispiel, als ein McDonald's, der geschlossen war, gehört hat, dass wir kochen. Und der Inhaber hat uns angerufen und hat gesagt, ja, wir sind geschlossen und ich verlasse die Stadt, aber unser gesamtes Kühllager ist noch voller Chicken McNuggets und voller eingefrorener Brötchenhälften und Burgerfleischplatten und hat uns sein gesamtes Kühllager gespendet. Oder als wir aus lauter Verzweiflung eines Tages zur Nudelfabrik gefahren sind, weil es gab nichts mehr im Supermarkt zu kaufen und wir dachten, wir gehen direkt an die Quelle. Und in der Nudelfabrik haben sie uns eine Tonne Nudeln bis zum Rand das Auto angefüllt. Das war genug für mehrere Wochen. Und das hat mich so an die Geschichte vom Manna erinnert, wo Gott wirklich in der Wüste aus dem Nichts heraus versorgt. Das war das, was wir empfunden haben, dass aus dem Nichts heraus kam wirklich was und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich auch Fülle, aber jeden Tag aufs Neue. Und wir standen auch immer vor der Entscheidung, horten wir was oder geben wir alles aus, was wir haben und vertrauen morgen nochmal neu. Und ich hatte sehr den Eindruck, wir hatten alle den Eindruck, wir sollen jeden Tag neu auf Gott vertrauen. Und so wie er den Israeliten auch gesagt hat, sammelt nichts, das wird nur faulig werden. So eine Lehre einfach zu vertrauen, jeden Tag neu, auch wenn es eigentlich unmöglich erscheint. Die nächste Folie bitte. Ja, und dann haben wir gehört, dass viele alte Menschen in Hochhäusern festsitzen. Und in der ehemaligen Sowjetunion gibt es viele, ihr kennt diese sowjetischen Plattenbauten. Und ihr müsst euch vorstellen, dass in der Situation, also wenn man plötzlich im Kriegsgebiet ist, der Aufzug funktioniert nicht mehr. Der nächste Supermarkt, der vielleicht um die Ecke war, ist geschlossen. Und der nächste wäre mehrere Kilometer Fußweg entfernt. Man hat kein Auto, ist praktisch unerreichbar. Und gleichzeitig hat damals ein Kilo Zwiebeln zum Beispiel plötzlich 10 Euro gekostet. Und die Monatsrente in der Ukraine ist im Durchschnitt sind das 90 Euro. Also es war praktisch so, dass viele alte Menschen in ihren Wohnungen festsaßen wie in einem Gefängnis und haben gleichzeitig auf der Straße den Luftalarm gehört, haben vorbeifliegende Raketen gesehen. Und wir haben dann angefangen, Lebensmittelpakete zu packen. So eine kleine Box mit Grundnahrungsmitteln, die ungefähr 1 bis 2 Wochen reichen. Und sind wie so eine Art Lieferservice rumgefahren und haben die verteilt in den Hochhäusern. Die nächste Folie bitte. Und alle, die jung und mobil waren, haben die Stadt verlassen. In der Ukraine ist es so, dass Altenheime nicht wirklich so vertreten sind wie in Deutschland, sind nicht weit verbreitet. Die meisten kümmern sich zu Hause um ihre Angehörigen. Und eins, ja, wirklich der Dinge, die auch einem schon das Herz zerbrechen, wenn man das sieht, ist dann, wenn man erlebt, wie alte Menschen zurückgelassen werden mussten, weil die bettlägerige Oma nicht 2 Tage im Auto sitzen kann, wenn die Familie nach Polen flüchtet. Oder weil der Opa sich einfach weigert und sagt, ich gebe doch nicht mein Haus auf, meine Heimat auf, ich bleibe hier, egal was passiert. Und dass Familien, aber vor allem mit Kindern, einfach ihre Kinder auch retten wollten. Und dadurch ist leider die sehr traurige Situation entstanden, dass sehr viele ältere Menschen abgegeben wurden, praktisch an den Pforten der wenigen Altenheime. Und während das Personal in diesen Altenheimen selbst nach Westen geflohen ist. Und das ist ein Altenheim, was wir durch die ganze Zeit hinweg mehrmals pro Woche besucht haben, weil dort eine einzige Mitarbeiterin geblieben ist. Und ursprünglich waren es 25 Bewohner und dann hat sich das verdoppelt. waren es 50 Bewohner und sie ist dort eingezogen und hat 24/7 für die nächsten 6 Wochen sich gekümmert um diese alten Menschen. Und es war ein unfassbares Elend und auch sehr schrecklich zu sehen, dass Menschen am Ende ihres Lebens nochmal das erleben müssen. Schauen wir auf das nächste Foto. Ja. Und Anfang April wurde dann der Großraum Kiew befreit. Die Menschen dort hatten nach 6 Wochen unter russischer Besatzung ausgeharrt und ohne Strom, Gas, Zugang zu Lebensmitteln, ohne medizinische Versorgung. Und wir haben dann Lebensmittelpakete gepackt und sie in Fahrzeuge gepackt und sind losgefahren. Und was wir gesehen haben, waren wirklich also ganze Straßenzüge, die total zerbombt waren, die einfach zerstört waren. Und da hing so eine unheimliche Stille drüber und vor vielen Häusern saßen noch Hunde, die auf ihre Besitzer gewartet haben oder die das Haus bewacht haben. Und wir dachten, dass die Menschen sich auf diese Lebensmittelpakete total stürzen würden, aber das war nicht der Fall. Die haben die genommen, auf die Seite getan und haben uns umarmt, weil wir die ersten Menschen waren, die sie nach 6 Wochen gesehen haben, die es einfach freundlich mit ihnen meinten, die es gut mit ihnen meinten, die ihnen nicht eine Waffe vor die Brust gehalten haben oder sie zu was zwingen wollten, die nicht gekommen sind, um Tod und Verderben zu bringen, sondern die es einfach gut mit ihnen meinten. Haben uns umarmt, viel geweint und das war sehr berührend. Diese Lebensmittelpakete waren fast schon zweitrangig. Schauen wir mal aufs nächste Bild. Und das war wahnsinnig zu sehen, wie die Widerstandskraft der Ukrainer einfach so ungebrochen war. Einfach die Weigerung, vor dem Bösen so Halt zu geben und zu kapitulieren. Und die Menschen, die dort geblieben sind, die nicht geflüchtet sind, die haben sich, ja, die hatten so den Eindruck, wenn wir hier nicht mehr sind, für was kämpfen denn dann noch unsere Soldaten? Man muss doch für Menschen kämpfen und wir möchten denen hier einen Grund geben, noch zu kämpfen. Und wir geben auch nicht auf, wir geben unser Land nicht auf. Wir wollen uns nicht zum Opfer machen lassen und auch einfach die Akzeptanz sehr beschwerlicher Umstände und eine lebendige Hoffnung auf die Zukunft ist das, was wir in den Gesichtern der Menschen dort gesehen haben. Auf der nächsten Folie sehen wir eine Frau, die für mich so das Gesicht davon ist. Ihr Haus wurde von einem Geschoss getroffen und der einzige Raum, der noch intakt war, war ihr Schlafzimmer. Und sie ist zu alt, um da aufzuräumen. Aber was sie gemacht hat, ist, sie hat einfach einen Teppich genommen, ihn auf ihr Bett geworfen, auf die Splitter drauf und so hat sie sich dort schlafen gelegt, weil sie sich weigert, sich aus ihrem Haus vertreiben zu lassen. Sie sagt, das lasse ich mir nicht nehmen, das nehmt ihr mir nicht. Und wir haben dieses Jahr wirklich hunderte Geschichten gehört, die uns sehr bewegt haben. Aber eine, die ich mit euch teilen möchte, ist die Geschichte von einer Frau namens Mascha. Wir sehen sie auf dem nächsten Foto. Und wir haben sie kennengelernt, als wir in ihrem Dorf Lebensmittel verteilt haben. Ihre Kinder und Enkel sind in Europa und sie war ganz allein und ihre Fenster waren zerbrochen von den Schallwellen, von den Druckwellen. Das Haus stand, aber die Fenster waren kaputt. Und als wir sie getroffen haben, hat sie schon 3 Monate mit zerborstenen Fenstern gelebt und wir hatten dann den Wunsch, einfach da was zu machen, haben Fensterglas gekauft und bei YouTube geschaut, wie man Fenster repariert, woher wir keine Ahnung hatten vorher. Und wir haben sie dann ganz gut kennengelernt, während wir ihre Fenster repariert haben. Und Mascha hat uns dann erzählt, dass ihre Eltern während des Zweiten Weltkrieges von der Ukraine nach Deutschland verschleppt wurden. Und ihre Geschwister wurden dort geboren und sie war das erste Kind, was dann nach 45 zurück in der Heimat in der Ukraine geboren wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es mir ganz anders wurde, als ich das gehört habe. Aber Mascha war total begeistert, als sie hört, dass ich Deutsche bin und sie fängt an, mir ihre deutschen Wörter vorzuführen und mit mir Deutsch zu reden und auf Deutsch zu zählen und sie ja lacht so übers ganze Gesicht. Und da war überhaupt keine Spur von Groll oder Härte, die sie wirklich verständlicherweise gegen jemanden aus Deutschland hätte haben können, nach dem, was ihre Familie durchgemacht hat. Und das hat mir so viel Hoffnung gegeben, dass auch die schlimmsten Dinge vergeben werden können. Und in dem Moment ja, haben wir nicht nur ihre Fenster repariert, sondern auch darüber gebetet, dass eines Tages in hoffentlich nicht allzu langer Zukunft es möglich sein wird, dass junge Menschen aus Russland in die Ukraine kommen, dass die dort Fenster reparieren und Häuser reparieren und dass die um Vergebung bitten für das, vielleicht was sie nicht getan haben, aber was ihr Land getan hat. Und bei Mascha hatten wir auch diese Gewissheit, dass die Ukrainer auch vergeben werden, dass die diese Vergebung nicht zurückhalten werden. Das haben wir selber erlebt. Und ihr Haus liegt an einer relativ wichtigen Kreuzung. Und sie hat uns erzählt, dass die Russen sich hinter ihrem Haus eingegraben haben. Und von ihrem Fenster musste sie zusehen, wie 8 ihrer Nachbarn erschossen wurden. Und sie erzählt, dass eines Abends im Wald hinter ihrem Haus ist Feuer ausgebrochen, weil so viel mit Artillerie geschossen wurde. Und sie musste dann zusehen, wie die Feuerwand, der Wald, der in Flammen stand, immer näher an ihr Haus rangerückt wurde. Und zu dem Zeitpunkt waren die Russen schon dabei abzuziehen. Und sie hat dann so eine Verzweiflung gespürt, weil sie dachte, es ist doch fast vorbei, bis hierhin habe ich es geschafft und jetzt kann es doch nicht sein, dass dieses Feuer mir mein Haus nimmt. Und sie ist dann nach draußen gelaufen, mitten in der Nacht, und hat die Hände zum Himmel geworfen, so erzählt sie uns, und hat einfach Gott angefleht: Gott, lass dieses Feuer nicht mein Haus zerstören. Und sie sagt, keine 5 Minuten später hat es plötzlich angefangen zu regnen. Und das Feuer wurde gelöscht und es hat ihr Haus nicht angefasst. Und es sind solche Momente, von denen wir immer wieder hören, egal wo wir hingehen. Und man kann sagen, die Ukrainer sind wirklich ein frommes Volk, aber für viele ist Gott doch eher weit weg und hat wenig zu tun mit ihrem persönlichen Alltag. Aber seit dem Krieg geht ein neues Sprichwort um in der Ukraine. Und das Sprichwort besagt, dass Gott ist von der Kirche in die Luftschutzbunker gekommen. Er ist von der Kirche in die Schützengräben gekommen. Denn wo das Glaubensleben vorher oft so starr war und sich darauf beschränkt hat, Gebetsbüchlein zu lesen, Kerzen anzuzünden und sonntags zur Messe zu gehen, da bringt dieser Krieg wirklich gestandene Soldaten auf die Knie. Denn dieses im Vergleich zu Russland wirklich winzige Land steht einer Übermacht gegenüber. Und jeder einzelne Ukrainer von Mascha bis hin zum Präsidenten weiß, dass der Widerstand gegen diese Übermacht allen Prognosen zum Trotz letztendlich nichts mit Taktik oder militärischer Stärke zu tun hat, sondern vom Kind bis hin zum Präsidenten schauen alle auf Gott und bitten darum, dass er eingreift und für sie kämpft. Und für uns hat Jesus das überraschend einfach gemacht, seine Zeugen zu sein in Kiew. Wir dachten bei Kriegsausbruch, dass wahrscheinlich ein Nachteil ist, als Ausländer in so einem Land zu bleiben, dass man vielleicht sogar eher ein Risiko ist für andere. Aber es hat sich herausgestellt, dass genau das Gegenteil der Fall war. Denn als die Hälfte der Einwohner die Stadt verlassen haben, sind wir als Ausländer natürlich aufgefallen wie bunte Hunde. Und weil Ukrainer und Russen äußerlich nicht wirklich zu unterscheiden sind, bestand gegen jeden Ukrainer erstmal ein Generalverdacht, bis die Ausweise überprüft wurden, das Auto gecheckt und sicher war, dass diese Person ukrainisch ist und keine bösen Absichten hat. Bei uns war das anders. Ihr habt meinen Mann kennengelernt. Offensichtlich ist er weder Ukrainer noch Russe. Das sieht man auf den ersten Blick. Und so kannte uns bald jeder. Es war kein einziger anderer Ausländer mehr dort in der Stadt. Und bei jedem Checkpunkt haben sie direkt gesehen, das sind keine Ukrainer, und haben uns ungläubig gefragt, also was macht ihr hier? Warum setzt ihr euch dieser Gefahr aus? Warum geht ihr nicht nach Hause in euer eigenes Land? Weil in einer Welt, wo jeder eben seine Frau, Kinder in Sicherheit gebracht hat, und die Hauptstadt war Russlands Ziel Nummer 1, da hat unsere Anwesenheit einfach nur Staunen bei vielen hervorgerufen. Und deswegen brauchten wir uns nicht besonders anzustrengen, um über Jesus zu reden, sondern er war einfach die Antwort auf diese Frage, was macht ihr hier? Weil wir an euch glauben, weil wir an eurer Seite stehen möchten und weil Gott uns die Kraft dafür gibt. Und das hat gestandene Männer zu Tränen gerührt, zu sehen, dass wir Dinge tun, die wir nicht müssten. Wir sind keine Ukrainer, wir sind nicht patriotisch für die Ukraine und wir könnten in Deutschland ein sicheres und bequemes Leben haben. Aber dass wir unsere Berufung zu diesem Land einfach höher schätzen als unseren Reisepass oder unsere Privilegien, die wir haben könnten. Das hat vielen Menschen Hoffnung geschenkt. Und wenn wir Dinge machen, die wir nicht tun müssen, ich glaube, dann wirft es bei anderen immer so die Frage auf, aus welcher Motivation wir das tun. Wenn wir zum Beispiel in einem ukrainischen Dorf Fenster reparieren, obwohl wir beide Universitätsabschlüsse haben. Wenn wir Dinge umsonst machen, für die sich andere selbst für Geld zu schade wären. Und dann fragen sich Menschen, glaube ich, unweigerlich, warum tust du das? Und dann sprechen unsere Taten wirklich lauter als unsere Worte und Gottes Name wird verherrlicht. Denn die Wahrheit ist, glaube ich, dass der Krieg nicht nur in der Ukraine ist. Da ist er vielleicht sichtbar, aber ich glaube, letztendlich steht jeder von uns täglich vor der Entscheidung, wofür stehe ich? Stehe ich dafür ein, wofür ich auch sage, ich stehe dafür ein? Stehe ich dafür ein mit meinen Taten oder mache ich einen Rückzieher, wenn es mich dann doch was kostet? Und schweige ich oder passe ich mich lieber an? Und ich glaube, dass diese einfachen täglichen Entscheidungen auch für andere zeigen, wen wir repräsentieren. Also repräsentieren wir da Gott oder vielleicht dann doch diese Welt? Und ich stehe vielleicht heute hier und gebe Zeugnis von was die meisten von Ihnen so nicht erleben werden. Aber die Wahrheit ist auch, dass ich nicht besonders bin, nicht mutiger oder nicht heldenhafter als jeder andere. Vor 3 Jahren war ich auch noch in Deutschland, saß jeden Sonntag in so einer Kirche wie eurer hier. Und im Glauben habe ich mich dann dazu entschlossen, in die Ukraine zu gehen. Und es war auch Glaube, der mir geholfen hat, dort zu bleiben, dieses Jahr im Februar. Und die Bibel sagt, Glaube kommt von Gott, ist ein Geschenk von Gott. Das können wir uns nicht verdienen oder nicht stärker oder weniger machen, sondern Glaube wird von Gott geschenkt. Und vor unserer Abreise aus der Ukraine, bevor wir nach Deutschland jetzt gekommen sind, wollten wir Mascha nochmal besuchen, um uns zu verabschieden. Und um ihr Haus herum waren Absperrungen. Das ukrainische Militär war mit Minensuchgeräten im Einsatz. Und sie war kreidebleich. Wir haben sie besucht von Mai bis Oktober, waren unzählige Male dort bei ihr, in ihrem Haus, in ihrem Dorf. Und sie sagt, ich weiß nicht, wie ihr oder wie wir das überlebt haben. Denn sie haben um mein Haus herum 26 Minen gefunden. Und ja, wir glauben an einen Gott, der jeden einzelnen unserer Schritte Woche für Woche so gelenkt hat, dass wir nicht auf eine dieser 26 Minen getreten sind. Dass wir nie einen falschen Schritt getan haben. Ich glaube, wir beten häufig aus den Psalmen so Dinge wie, du wirst meinen Fuß nicht gleiten lassen. Und in solchen Momenten betet man nicht nur diese Worte, sondern man erlebt diese Worte. Man erlebt, dass Gott das wirklich tut. Und ich möchte zum Abschluss aus dem letzten Brief von Dietrich Bonhoeffer lesen. Und er hat diesen Brief kurz vor seiner Hinrichtung an seine Verlobte geschrieben. Und dort schreibt er, du darfst nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich und unglücklich? Es hängt ja so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht. Und ich habe das ausgewählt, weil ich glaube, dass darin wirklich das Geheimnis von Gottes Reich liegt. Also ein reiches Leben in Gemeinschaft mit Jesus zu haben, das nicht nur von äußeren Umständen diktiert wird. Und lasst uns vielleicht von heute mitnehmen, dass wir in Zeiten des Friedens diese Beziehung mit Gott kultivieren und vertiefen. Und ich kann euch versprechen, dass in Zeiten des Krieges oder wenn sich wirklich alles auf einmal ändert, ist das das Einzige, was durch wirklich dunkle Zeiten auch durchträgt. Und für mich und Jeffin heißt das auch, dass wir nach diesem Jahr, was glaube ich das Potenzial hätte, das Schrecklichste unseres Lebens gewesen zu sein, dass wir hier stehen und nicht lügen, wenn wir sagen, das war eins der besten Jahre unseres Lebens. Und wenn wir könnten, Gott, dann wollen wir nur solche Jahre haben. Nicht, weil es einfach war oder bequem oder weil es uns nichts gekostet hat. Es hat uns extrem viel gekostet. Sondern weil wir dich wirklich erlebt haben, Tag für Tag, als jemand, der mit uns geht und der mit uns ist die ganze Zeit. Und wir danken euch auch für die Möglichkeit, dass wir davon heute Zeugnis geben durften. Amen.